Ressort Sport. Ein Podcast, zwei Themen, viel Wissen. Mit Lena Kesting und Niklas Bock.
Willkommen zurück. Hallo Lena.
Hallo.
Auf ein neues.
Folge 2, ich freue mich.
Hat die Woche Spaß gemacht, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was ich dir mitgegeben habe?
Ja. Ich war aber auch, ich habe einen Sumpf entdeckt, kann ich glaube ich sagen. Von daher ein bisschen erschreckend, aber auch spannend.
Ich bringe ganz kurz Licht ins Dunkel, um was es geht. Also ich hatte dir gesagt, ich würde gerne mehr über die Netties wissen. Natty wird das geschrieben.
Das klingt so niedlich.
Es klingt total niedlich und freundlich. Und ich glaube, ich habe dich damit aber Richtung Abgrund geschickt. Und habe ja auch letztes Mal schon gesagt, als ich das Thema angekündigt habe, dass es mir so ging, dass ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, als ich mitbekommen habe, dass es dafür eine Bezeichnung gibt und geben muss. Von daher bin ich jetzt gespannt, wenn du mir noch ein bisschen mehr dazu erklärst und auch ein paar Hintergründe vor allen Dingen zu der anderen Seite der Medaille hast.
Also hinter Natty befindet sich erstmal nichts Niedliches und nichts, es klingt so wie so ein fluffiges kleines Tier, finde ich. Damit hat es gar nichts zu tun. Wir reden über Muskelberge und zwar über richtig viele Muskelberge, denn wir reden über Bodybuilding. Und Natty ist die Abkürzung, der Spitzname für Natural Bodybuilding. Und das meint Bodybuilding, bei dem man auf leistungssteigernde Drogen verzichtet. Und das meint dann wiederum sowas wie anabole Steroide, Insulin, Diuretika oder auch menschliche Wachstumshormone. Und da habe ich schon das erste Mal mit den Ohren geschlackert.
Wenn ich das höre, kriege ich Gänsehaut.
Ja, also ich habe natürlich schon mal von Steroiden gehört. Und ich meine, jeder hat schon mal irgendwelche dummen Witze über diese aufgepumpten Typen bei McFit gehört. Was mir aber nicht klar war, war, dass es so eine Bandbreite an Dopingmitteln im Bodybuilding gibt. Also das geht wirklich von A bis Z und dass da so viel nachgeholfen wird. Wenn man sich dann mal so ein bisschen einliest in das Thema, stellt man nämlich auch ziemlich schnell fest, das ist ehrlich gesagt ein offenes Geheimnis, dass da gespritzt wird ohne Ende oder geschluckt wird.
Ja, übel. Erzähl mir bitte mehr.
Darüber will ich dir gar nicht so viel mehr erzählen, sondern dann nämlich mehr über das Natty. Das wolltest du ja auch eigentlich wissen. Das ist die Gegenbewegung, wenn man so will, steht für natürlichen Muskelaufbau. Und da ist ganz interessant, diese Athleten, die dieser Natty-Bewegung anhängen, sagen eben von sich selber, sie sind sauber. Sie unterwerfen sich selbst den Regeln der WADA, also der World Anti-Doping Agency, wie andere olympische Sportarten zum Beispiel auch. Und die Sportler, die das machen, bestätigen, dass sie in den letzten 12 Jahren keine Dopingmittel genommen haben und nicht künstlich nachgeholfen haben.
Okay, also das klingt nach einem guten Weg, den das Ganze dann irgendwie nimmt. Aber trotzdem offensichtlich auch notwendig, dass es eine Bezeichnung für diesen Trend gibt, der irgendwann angefangen hat. Also kannst du mir so ein bisschen was zum Hintergrund oder zur Entstehungsgeschichte davon erzählen?
Ja, also im Kern sind es halt einfach Athleten, die sagen, sie wollen ihre Gesundheit und im schlimmsten Fall sogar ihr Leben nicht aufs Spiel setzen, indem sie eben diese verbotenen und auch gefährlichen Mittel nehmen. Und tatsächlich, dieses Doping im Bodybuilding hat schon in den 1930er Jahren angefangen. Da hat nämlich jemand dieses synthetische Testosteron erfunden und damit hat die ganze Misere angefangen, wenn man so will. In den 50er und 60er Jahren wurde das dann immer, immer mehr. Und ehrlich gesagt, wenn wir über Bodybuilding reden und wenn wir über die Vergangenheit reden, müssen wir sehr schnell über die wohl prominenteste Figur sprechen, nämlich über Arnold Schwarzenegger.
Arnie,
der Mann ist 7-mal Mr. Olympia geworden und das nicht immer ganz sauber. Also er hat mittlerweile selber zugegeben, dass er anabole Steroide genommen hat, hat auch ziemlich offen in Interviews drüber gesprochen und zeigt sich jetzt später auch so ein bisschen geläutert. Ich würde ganz gern mal zitieren, was er selber sagt und was er jüngeren Athleten mit auf den Weg geben will. Ich zitiere ihn jetzt mal. Arnie sagt, tut es nicht. Ja, wir befinden uns in einer Zeit, in der wir immer nach dem einfachen Weg suchen, um Geld zu verdienen, nach dem schnellen Weg, um reich zu werden, nach dem einfachen Weg, um Einfluss zu haben. Aber jedes Mal, wenn man seinen Körper missbraucht, wird man es bereuen. Ich möchte, dass die jungen Leute wissen, dass ich gesehen habe, wie Menschen eine Nierentransplantation bekommen und sehr darunter leiden.
Einmal, so, als hat er was gelernt.
Ja, Fakt ist aber auch, er hat mit diesen künstlichen Muskelbergen halt Ruhm, Ehre und Geld verdient. Und das macht dann vielleicht auch deutlich, warum Doping im Bodybuilding nicht nur ein Thema bei den Profis ist tatsächlich, sondern auch im Freizeitsportbereich.
Hast du da noch ein bisschen was dazu gefunden, wie, ich nenne es mal in Anführungszeichen, groß das Problem ist mit Doping im Bodybuilding?
Ja, also jein. Tatsächlich ist es so, dass es keine offiziellen Zahlen, Fakten, Daten, Statistiken gibt, weil natürlich niemand bei McFit sagt, klar dope ich und hier ist meine Urinprobe und ihr könnt es testen. So funktioniert es natürlich nicht. Das heißt, wir müssen gerade bei den Normalos über Schätzungen sprechen. Und da habe ich mal geschaut, was Perikles Simon sagt. Der Mann ist Sportmediziner und Dopingforscher an der Uni Mainz. Der kann auch nur schätzen, aber er schätzt eben das, und jetzt halte ich fest, 12-15% der Besucher von Fitnessstudios in Deutschland Anabolika nehmen.
Wahnsinn.
Warum? 12-15%.
Von wie vielen Menschen gehen in Deutschland ins Fitnessstudio?
Das sind so 10-15 Millionen Menschen, die Kraftsport in Deutschland betreiben. Also das ist echt jede Menge. Und die machen das jetzt eben nicht für irgendwelche Wettbewerbe, für Mr. Olympia oder was auch immer, sondern, gut, jetzt unterstelle ich irgendwelche Motivationen, aber ich nehme an, aus Eitelkeitsgründen und aus einem Schönheitsideal.
Wahnsinn. Also das ist ja, wenn man die Dunkelziffer mal noch dazu nimmt, die ja wahrscheinlich noch mal höher ist, eine erschreckend hohe Zahl von dem, was Leute in sich reinpumpen, sozusagen, ja, um aufgepumpt sein zu können, um in erster Linie ja mal sich selbst zu gefallen. Wahnsinn.
Und ich unterstelle, dass sich die wenigsten davon Gedanken darüber machen, welche Folgen das haben könnte, weil die Risiken und die Gefahren, die sind echt nicht ohne. Ich habe mich da auch mal so ein bisschen eingelesen und fand das wirklich sehr erschreckend. Also wir können da über hormonelle Nebenwirkungen reden. Da reden wir dann in Anführungszeichen nur über so Sachen wie Akne, unreine Haut, Haarausfall oder sowas. Aber es gibt eben auch echt heftige Schäden. Also es kann Leberschäden geben, es kann Nierenschäden geben, Herzprobleme, Bluthochdruck. Männer können Unfruchtbarkeit erleben, Frauen eine tiefere Stimme entwickeln, vermehrtes Körperhaarwachstum, Menstruationsstörungen. Dann haben wir noch eine ganze Palette von psychischen Nebenwirkungen wie Depressionen. Und es gibt eben auch immer wieder Todesfälle. Du kannst nicht sagen, Sportler XY ist gestorben wegen Anabolika, weil es natürlich nicht diesen direkten Zusammenhang gibt. Aber ich sag mal so, wenn jemand sehr, sehr aufgepumpt ist und dann im Alter von 31 plötzlich an einem Herzinfarkt stirbt, dann liegt da ein Zusammenhang irgendwie nah.
Erschreckend. Also es ist erschreckend, super erschreckend. Hohe Zahl, erschreckende Folgen. Und wenn man das jetzt mal zusammennimmt, übel, dass das existiert, das Problem. Eben eigentlich ja in dem Wissen, was das anrichten kann. Und dass dann auch noch so viele Leute das dann bedingt in Kauf nehmen irgendwie.
Umso schöner auf der anderen Seite, eben, dass wir dann jetzt diese Gegenbewegung haben, dieses Netty, ja, was tatsächlich auch wächst. Also die Verbände sagen, dass die Mitgliederzahlen steigen von Athleten, die eben sauber Bodybuilding machen wollen.
Und muss ich mir das so vorstellen, dass es dann Bodybuilding-Wettkämpfe gibt, wo ich weiß, da sind die Gedopten und dann gibt es die Klasse, irgendwie die Wettkampfklasse Netties oder wie ist das?
Es sind getrennte Wettbewerbe, also es hat erstmal nichts miteinander zu tun, weil das wäre ja auch total absurd, wenn ich hier einen Wettbewerb habe und erstmal die Normalos auf die Bühne schicke und dann kommen die sauberen Athleten. Das impliziert ja, dass die anderen nicht sauber sind. Ganz so, auch wenn es ein offenes Geheimnis ist, ganz so ist es dann nicht, weil auch bei den klassischen Bodybuilding-Wettbewerben gibt es Doping-Tests. Die sind allerdings ein bisschen zweifelhaft, weil die sind zum einen nicht verpflichtend, nicht immer verpflichtend, die sind auch nicht, die werden nicht durchgängig durchgeführt. Also da gibt es viel, viel Diskussion. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt, es ist mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, weil dein Körper kommt irgendwann eigentlich auch an eine Grenze. Also man kann das sogar berechnen, wie viel Muskelmasse du abhängig von Geschlecht, Alter, Körpergröße und sowas aufbauen könntest. Mhm. Das kann man über den, es nennt sich fettfreie Masseindex berechnen. Und da ist eben irgendwann ein Limit erreicht. Und wenn du darüber hinausgehst, dann ist es eigentlich nur mit Anabolen, Steroiden zum Beispiel möglich.
Würde ich das erkennen, jemanden, der netty ist und jemand, der Bodybuilding eben mit, weiß ich nicht, Medikamenten macht? Also ist es so, dass die müssen ja, die tragen ja wahrscheinlich kein T-Shirt und sagen hier, I'm netty und I'm dope oder so.
Ja, die Netty-Athleten wahrscheinlich schon, weil die ja stolz darauf sind, dass sie das natürlich erreichen. Also ich habe mir mal Bilder angeguckt von Netty-Athleten und das sind schon auch ziemliche Schränke. Also da kannst du ziemlich sicher sein, dass die auch wahnsinnig viel Zeit im Fitnessstudio verbringen und Hühnchen abwiegen und Reis abwiegen vermutlich. Ich als Laie würde das jetzt final nicht erkennen. Das Einzige, was ich erkenne, ist, dass es teilweise bei diesen Mr. Olympia-Wettbewerben schon so krass aufgepumpte Männer gibt, dass du wirklich denkst, wie kann das eigentlich sein? Ganz so krasse Athleten habe ich jetzt bei den Netties nicht gesehen, aber auch da denke ich mir, wow, was kann so ein menschlicher Körper eigentlich hergeben? Also es ist beeindruckend.
Ja, beeindruckend, schockierend, irgendwie alles gleichzeitig, wenn ich darüber nachdenke, was du mir jetzt in den letzten etwas mehr als 10 Minuten erzählt hast. Ich hatte dir ja am Anfang gesagt, ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und auch jetzt zwischendurch, wenn du da mit den ganzen Nebenwirkungen und Folgen loslegst, da kriege ich echt Gänsehaut. Also das ist total schwierig für mich, das so zu hören und mitzubekommen, dass das auch akzeptiert ist in der Sportwelt offensichtlich. Wie ging es dir mit dem Thema?
Also ich habe auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und als ich dann aber so ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, dachte ich, naja, eigentlich weiß man das ja sogar. Also, dass in Fitnessstudios gedopt wird und dass viele sehr aufgepumpte Menschen das nicht nur natürlich machen, das ist ja wirklich jetzt nicht ein Top-Secret, was man noch nie gehört hat. Also irgendwie weiß man das ja. Umso positiver finde ich es dann eigentlich, dass es eben diese Gegenbewegung gibt, von der hatte ich tatsächlich noch nichts gehört. Und das ist ja eigentlich total unterstützenswert. Es bleibt eben nur zu hoffen, dass diese Netty-Athleten, die von sich selber sagen, wir sind sauber, wir nehmen nichts außer ein Eiweißshake vielleicht, dass das wirklich so ist.
Spannendes Gebiet, spannende Entwicklung und Trend, der da so aus der, ich nenne es mal einfach, verseuchten Sportart heraus entsteht, weil dann auch eine andere Gesinnung vielleicht da ist, ein anderes Bewusstsein für Thema Gesundheit, gesunder Lebensstil und sowas, dann ja vielleicht in die Neuzeit besser reinpasst, weil Bodybuilding an sich, glaube ich, in vielen Köpfen, auch wegen Arnie, ganz viel 90er ist.
Ja, also vielleicht guckt doch mal im Fitnessstudio, wenn ihr den einen oder anderen aufgepumpten Menschen seht, ob ihr glaubt, dass er das natürlich macht. Vielleicht fragt ihr nicht, ich glaube, da könnte man beleidigt sein. Niklas, lass uns zu einem Thema gehen, was nicht im Fitnessstudio spielt.
Alles klar, ich bin bereit, Lena.
Du setzt dich auch schon direkt so ganz gerade hin. Verstehe ich, weil ich habe dir eine Aufgabe gestellt, bei der ich fest damit rechne, dass es den ersten Shitstorm gibt, wenn wir jetzt nicht schon die Bodybuilder gegen uns aufgebracht haben. Ich wollte mit dir über Pferdesport reden und ich wollte mit dir über die heikle Frage sprechen, was ist eigentlich natürlich für diese Pferde und ab wann reden wir über Tierquälerei? Und wenn wir über den Leistungssport sprechen, ist das Tierquälerei? Und ich will einmal vorab sagen, ich gehe da sehr unvoreingenommen ran. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, weil ich nicht weiß, was macht so ein Pferd gerne, was nicht. Ich unterstelle erstmal jedem Reiter, dass er liebevoll mit seinem Tier umgeht. Aber hast du in Abgründe geguckt, frage ich mich.
Jein. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, ich setze mich direkt gerade hin. Ja. Ich glaube, das hat auf jeden Fall das mit sich gebracht, dass ich das Thema hatte, weil Reitsport, das hat natürlich ganz viel Klasse. Das ist irgendwie ein sehr edler Sport und ich denke da direkt irgendwie an Reiten mit Zylinder und mit irgendwie feiner Uniform und Jackett und das hat irgendwie was ganz Besonderes und das löst einen Reiz aus. Das ist eine ganz große Faszination. Ich fand das irgendwie, hat viel Spaß gemacht, da reinzublicken und ich habe erstmal nicht dahin geschaut, was du jetzt angesprochen hast, weil die Seite, die gibt's, die gehört dazu. Ich wollte aber erstmal ein bisschen was über Pferde und Reitsport an sich verstehen. Also wie groß ist das eigentlich? Und vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen zu können, diese Liebe, die da drin liegt, also zwischen Mensch und Tier, die halt wirklich omnipräsent ist und die auch das eigentliche Bild davon zeichnet. Und ich glaube, es ist wichtig vorwegzuschicken, dass Deutschland die Reitsportnation schlechthin ist. Also es gibt weltweit kein Land, das erfolgreicher ist im Reiten als Deutschland. Das ist erstmal, glaube ich, was so ein bisschen auch vielleicht erklärt, warum ich davor Respekt habe und warum ich dann erstmal ein bisschen verstehen wollte, womit beschäftigen wir uns jetzt. Und
Grüße an Isabel Wert an der Stelle.
Grüße an Isabel Wert.
Unter anderem.
Ganz viele andere. Also ich glaube, Deutschland hat 48 Mal Gold gewonnen bei Olympischen Spielen, 25 Mal Silber, 27 Mal Bronze. Und Halleluja. Da kann ganz lange keine andere Nation mithalten. Und das haben wir eben den großen Namen zu verdanken. Insgesamt gibt es in Deutschland 2,3 Millionen Menschen, die sich als Reiter bezeichnen würden. Das sind natürlich nicht alles Leistungssportler oder die das irgendwie mit einem sportlichen Hintergrund machen, sondern auch aus Spaß an der Freude. Am Zusammensein mit dem Tier und sowas. Und was richtig krass war, ist, dass mit dem Pferdesport, dem Reitmarkt in Deutschland, ein jährlicher Umsatz von 6,7 Milliarden Euro gemacht wird.
Das ist krass, ist oder? Ist das, weil es dieses Klischee bestätigt, dass halt Menschen, die ein Pferd haben, einfach wahnsinnig viel Geld haben und deswegen viel ausgeben können? Oder ist es einfach, weil zu viele Menschen dann doch machen?
Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Pferdesport ist teuer, das ist ganz klar. Da musst du Geld mitbringen, um irgendwie dir das leisten zu können, die Boxen zu mieten. Das Tier natürlich, die Verpflegung davon, die Pflege, das Material, was du selber brauchst und so weiter und so fort. Es ist super kostenintensiv. Und dann fand ich eher, dass 2,3 Millionen Menschen, die sich als Reiter bezeichnen würden, erstmal wenig sind. Und wenn man dann schaut, dass im deutschen Reitsportverband 660.000 Mitglieder sind, die sich da organisieren, dann sind das ja auch die Leute, die das mit diesem sportlichen Hintergrund betreiben und da vielleicht auch ja was erreichen wollen und sich zeigen und sich präsentieren wollen mit dem Tier gemeinsam bei Turnieren teilnehmen, bei Wettkämpfen und so weiter. Und die Zahl ist dann irgendwie relativ überschaubar. Also wenn man jetzt 660.000 Mitglieder gerundet nimmt, dann liegt Reiten damit im DOSB auf Platz 8. Also Fußball ist der größte Verband mit 7,4 Millionen. Turnen auf Platz 2 mit 4,8 und Tennis auf dem dritten Platz. Zum Vergleich Schwimmen, weil das ja auch deine Sportart ist, liegt knapp hinterm Reiten mit 560.000 Mitgliedern. Also dann hat man mal eingeordnet, wie groß ist diese Sportart eigentlich. Und dann ist es beachtlich, dass sie relativ klein ist, aber so überaus erfolgreich. Und es gibt eine Potenzialanalyse, die wird von so einem Forschungsunternehmen durchgeführt. POTAS heißt das. Da wird sich angeschaut, welches Potenzial bringt eine Sportart perspektivisch mit sich, um damit erfolgreich sein zu können, um Medaillen einzufahren und so weiter. Da geht es dann darum, dass man eine Grundlage haben möchte, um darüber zu entscheiden, welche Förderung bekommt ein Sport. Und da ist Reiten in Deutschland unangefochten die absolute Nummer 1 Sportart. Also keine andere Sportart kann da mithalten.
Nicht immer ganz unumstritten, diese POTAS-Analyse, weil sie sich eben auch an oder durch vergangene Erfolge berechnet. Und du kannst natürlich sagen, wie soll denn jetzt eine Sportart, die bislang noch keine olympischen Medaillen bekommen hat, besser werden, wenn sie eben auch keine Förderung bekommt, weil sie diese Erfolge in der Vergangenheit noch nicht hatte. Aber klar, Reiten in der Vergangenheit irre erfolgreich, natürlich dann auch für die Zukunft oder da wird dann auch der Erfolg in die Zukunft mit einberechnet. Aber das nur am Rande. Aber jetzt, Niklas, hast du mir quasi erklärt, wie viel tausende Menschen in Deutschland Reitsport machen? Mal ganz blöd gefragt, wie viele Pferde wollen das denn machen? Also haben die Pferde Spaß an dem, was die Reiter da mit ihnen veranstalten?
Ja, das ist natürlich dann das, wo man als nächstes drauf stößt. Das sind diese Skandale, die es im Reiten unumstritten gibt. Und ich glaube, man muss so ein bisschen mal aufteilen. Es gibt den olympischen Sport, das ist Dressur, Springen und Vielseitigkeit. Und dann gibt es im Pferdesport natürlich auch Rennen auf der Galopprennbahn. Das ist was anderes. Und da kannst du nicht immer alles über einen Kamm scheren, glaube ich. Also wenn wir jetzt mal ganz kurz Richtung Galopprennen gucken, dann gibt es eine ganz erschreckende Zahl, dass zwischen 2015 und 2019 50 Pferde gestorben sind, weil sie bei Pferderennen, Galopprennen teilgenommen haben. Oh, die haben sich dann Muskeln, Bänder gerissen oder Knochen gebrochen. Und das führt bei einem Pferd letztendlich dazu, dass es stirbt. Ganz viele davon werden noch auf der Rennbahn dann eingeschläfert, weil die davon sich nicht erholen. Also bei einem Pferd ist es so, wenn das ein gebrochenes Bein hat oder so, dann ziehst du dem nicht einen Gips an und sagst, erhol dich mal davon und wenn dann alles verheilt ist, dann geht's weiter, sondern das Pferd wird immer weiter belasten und kommt dann nicht mehr von A nach B und auch in der Natur, wenn ein Pferd sich da was bricht oder sich nicht mehr fortbewegen kann, dann stirbt es. Also das gehört da dazu, ist eine ganz erschreckende Zahl. Ein anderes Bild, was in vielen Köpfen drin ist, ist 2021, die Spiele, moderner Fünfkampf, das Finale, Annika Schleu sitzt auf dem Pferd, ist eigentlich große Goldkandidatin und dann ist es da ja so gewesen, dass die Sportlerinnen und Sportler ein Tier zugelost bekommen haben, also die gehören nicht zusammen, da gibt es diese Symbiose, dieses Horsemanship, dieses Mensch und Tier sind eine Einheit, ja. Die sind gewachsen, die haben ihr halbes Leben zusammen verbracht, die haben eine Historie, da sind vielleicht auch Gefühle im Spiel, das gibt's da nicht. Und sie war dann eben kurz vor Gold, das hat das Tier bekommen. Und das Tier hat eigentlich alles verweigert. Und dann ist es halt mit ihr irgendwie durchgekommen. Man hat ihr angesehen, wie verzweifelt sie ist, schon im Wettkampf in Tränen ausgebrochen. Dann steht ihre Trainerin daneben und brüllt vor laufenden Kameras, jetzt hau mal richtig drauf. Das war natürlich ein riesen Eklat, der da losging. Und sie hat dann letztendlich gar keine Medaille gewonnen, war in den Medien noch und nöcher wegen dieser Situation. Und letztendlich hat das auch dazu geführt, dass Pferdesport rausgenommen wurde aus dem modernen Fünfkampf, jetzt nicht mehr dazugehört und ersetzt wurde durch Hindernislauf. Also sowas wie ein bisschen
der Menschen, nicht? Also muss man sagen, die Menschen müssen nicht die Hindernisse, nicht die Pferde.
Ja, so Ninja Warrior-mäßig ist das jetzt, was sie da machen.
Obstacle Race heißt das offiziell, glaube ich.
Genau. Ne? Und das ist ja was, wo man auch sehen kann, wenn was passiert, was nicht in Ordnung ist, dann kommt Bewegung rein. So, und das hat ja dazu geführt, es gab diese Situation, ganz viele haben sich darüber empört, völlig zu Recht, dass das nicht in Ordnung ist. Und dann hat sich der Sport oder diese Sportart moderner Fünfkampf entwickelt und verändert. Es gibt aber auch Beispiel Paris 2024 eine andere Situation im Dressurreiten. Und damit sind wir dann bei den Sportarten, die auch diese große deutsche Erfolgsgeschichte ja betreffen im deutschen, im olympischen Sport. Charlotte Dujardin, eine Britin, ist ein Video aufgetaucht, kurz vor den Olympischen Spielen, das 4 Jahre alt war. Also es war nicht brandaktuell, aber es gab dieses Video, wie sie eine Trainerinnenstunde gibt mit einer Schülerin und innerhalb von einer Minute 24 Mal mit einer langen Peitsche auf ein Tier eindrischt. Und da war halt auch sofort klar, da hat sie gar nicht erst versucht, irgendwas zu erklären, sondern auch in ihrem Statement sofort gesagt, es tut ihr leid, das war nicht angemessen und so weiter, hat dazu gestanden, hat es nicht versucht, schön zu reden. Und das war natürlich ein Riesenthema, so kurz vor den Spielen. Und sie war auch die Goldfavoritin letztendlich. Also es war nicht irgendwer. Viele haben gesagt, ja, warum taucht das Video erst 4 Jahre später auf? Warum ist es nicht sofort erschienen, als gemacht wurde?
Ja, das ist ja völlig egal, ehrlich gesagt, wann dieses Video auftaucht.
Das hast du bei den Pferde-Eklats häufiger, dass es Probleme gibt, die erst mit vielen Jahren Verzug dann in die Öffentlichkeit gelangen. Warum auch immer das so ist, das ist einfach so. Auch da heraus ist dann was gewachsen. Ich würde sagen, das ging eigentlich schon los mit diesem moderner Fünfkampf-Thema Reitsport und viele haben ein Auge drauf, dass dann auch in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris vom Internationalen Reitverband ein Medientraining angeboten wurde oder durchgeführt wurde, was auch verpflichtend war in der Teilnahme für alle Sportlerinnen und Sportler, damit sie darauf vorbereitet sind, bei kritischer Nachfrage in der Situation die richtigen Antworten geben zu können und wissen, wie reagieren sie richtig, was können sie sagen, was nicht. Also es war offensichtlich so schon mal Vorsicht geboten. Aber auch, wenn es irgendwie eine Erfolgsgeschichte zu erzählen gibt, wie platziert man die richtig, wie formuliert man die richtig, damit man dem Reitsport wieder ein anderes Label verpasst bekommt.
Was mich jetzt interessiert, wenn so eine Sportlerin ihr Pferd schlägt, 24 Mal, was du da gesagt hast, dann ist das ziemlich offensichtlich nicht okay. Mhm. Was ich mich frage, ist gerade bei der Dressur, machen die Pferde manchmal Bewegungen, die sehen für mich als Nichtreiterin erstmal komisch aus. Und erstmal frage ich mich, was macht das Pferd da mit den Hufen und soll das so sein und überhaupt? Jetzt habe ich im Ohr, dass viele Reiterinnen und Reiter sagen, das ist eine ganz natürliche Bewegung für so ein Pferd. Das macht das Pferd draußen auf der Koppel auch einfach. Also inwiefern, kannst du das beantworten, inwiefern werden die Tiere gebracht, Bewegungen zu machen, die sie vielleicht gar nicht machen wollen? Und wie viel ist da einfach in der Natur des Pferdes und man fördert es und fordert das Pferd so ein bisschen, aber man quält es eben nicht oder überfordert es nicht?
Also auch da würde ich nochmal kurz unterscheiden, innerhalb der einzelnen Disziplinen, die es im Reiten gibt, zum Beispiel Springen, da ist eher der Fall, was du ansprichst, nicht natürlich. Also ein Pferd wird jetzt in der freien Wildbahn nicht auf die Idee kommen, mit voller Geschwindigkeit auf irgendwie eine Mauer zuzurennen oder ein Hindernis, um dann drüber zu springen. Das würde das Pferd nicht machen. Ein Pferd ist dann clever genug zu sagen, ja, ich gehe draußen dran vorbei oder ich komme nicht rüber, ich springe aber nicht. Also das ist unnatürlich und antrainiert. Also das passt zu dem, was du gerade beschrieben hast, dass das jetzt nichts ist, was das Pferd von sich aus mitbringt. In der Dressur, da ist es schon so, dass ein Pferd sich in wirklich im allergrößten Teil auf eine natürliche Art und Weise bewegt. Das sieht halt gelernt aus und es ist auch antrainiert, diese Bewegungsabläufe auf Musik, dass das zusammenpasst. Das ist ja eine Choreografie, aber da ist jetzt erstmal nicht so was dabei, wo das Pferd zum Beispiel eine Bewegung macht, die es nicht von sich aus kann oder könnte. Es ist aber so, es gibt so eine spezielle Kopfhaltung, wo der Kopf vom Pferd, also das Gebiss, so ganz eng an den Hals rangezogen wird. Und die ist verboten worden, weil die ist nicht erlaubt. Also das ist dann wirklich so, da geht es um Gehorsam vom Tier und so weiter. Wird sanktioniert, du wirst disqualifiziert, wenn du das Tier in diese Position bringst. Und kommt sicherlich auch daher, dass das den Weg dahin gibt, dass Pferdesport natürlicher werden soll und muss. Ich bin auf eher andere Sachen gekommen, die gar nicht mehr innerhalb des Wettkampfes liegen. Also bei der Dressur, das haben wir jetzt gerade ja besprochen, so was dann bei der Musik passiert. Aber zum Beispiel der Weg hin zu den Wettkämpfen. Also die finden ja auf der ganzen Welt statt und die Pferde werden dahin geflogen. Also ist jetzt nicht so, dass die auf ein Schiff kommen und dann ist da irgendwie ein angelegter Stall auf Deck und die können sich da frei bewegen und während der Zeit trainieren, sondern die kommen in sogenannte Jet-Ställe. Und das sind dann ja kleine Pferdeboxen, wo die reingestellt werden. Und da wird der Kopf in eine Position gebracht, die unnatürlich ist. Und die führt dazu, dass Pferde nur wegen dieser Transportart und Weise eine Atemwegserkrankung entwickelt haben, weil das durch diese Kopfhaltung die Atemwege ein bisschen beeinträchtigt werden, abgeklemmt werden und aufgrund dessen dann tatsächlich diese Erkrankung sich überhaupt erst entwickeln konnte. Die hätte sich nicht entwickelt, wenn die Pferde nicht mit diesen Stellen durch die ganze Weltgeschichte hätten fliegen müssen.
Jetzt sprechen hier ja zwei Menschen miteinander, die selten bis gar nicht auf Pferden sitzen. Hast du mit Menschen sprechen können, die sich damit auseinandersetzen und die richtig Ahnung von dem haben?
Also du findest viel dazu. Es ist nicht so, dass ein Bogen darum gemacht wird. Und auch wenn jetzt die Sportlerinnen und Sportler danach gefragt werden, die sagen was dazu auf jeden Fall. Ich wollte nicht die Sportlerin danach fragen, weil dafür war eben der Respekt, den ich vor dem sportlichen Ansehen dieser Sportart habe, viel zu groß. Also ich schlage gerade den Bogen nochmal zurück zum Anfang und möchte damit auch zum Punkt hinter dem Thema kommen, dieser Klasse und diese edle Seite an dem Sport und diese Liebe zu den Tieren, die ist da. Und jetzt, auch wenn wir darüber gesprochen haben, diese Skandale, Tierquälerei, das ist Thema. Das ist auch Thema, weil es öffentlich eine große Wirksamkeit hat, weil die Leute immer hingucken, wenn es Skandale gibt. Auch völlig zu Recht. Es geht um das Tierwohl und so weiter. Aber man sollte jetzt nicht, und vielleicht darf man auch gar nicht, deswegen eine ganze Sportart verurteilen. Und ich wollte mir noch mal ein bisschen was von der Faszination des Reitens erklären lassen und ein bisschen was von der Liebe mitnehmen, die es in diesem Sport gibt. Und deswegen habe ich Kontakt aufgenommen zu den deutschen Reitsport-Ikonen schlechthin. Isabel Werth, die erfolgreichste deutsche Sportlerin aller Zeiten, und Jessica von Bredow-Werndl. Was die beiden dazu zu sagen haben, hören wir uns jetzt mal an.
Das Pferd ist die Faszination. Wir haben das ganz besondere Glück, mit einem Pferd arbeiten, trainieren, quasi zusammenleben zu dürfen, was uns viele Jahre in der Regel begleitet, häufig auch von jungen Jahren an. Die meisten Pferde bekomme ich jung in den Stall und dann ist es ein gemeinsames Zusammenwachsen, Entwickeln und dann letztlich hoffentlich auch im Spitzensport Fuß fassen. Das Besondere ist einfach auch die persönliche und emotionale Beziehung zu dem jeweiligen Pferd, die ja sehr vermenschlichte Partnerschaft. Ich nenne meine Pferde häufig Lebensabschnittsgefährten. Wenn man so 10, 12 Jahre miteinander nahezu tagtäglich verbringt, dann ist das schon eine sehr vermenschlichte, enge und menschlich nachvollziehbare Partnerschaft. Und das Besondere ist einfach, dass das Pferd unseren Sport auch so zeitlos macht. Warum bin ich heute mit 55 noch mit großer Leidenschaft und Begeisterung dabei? Weil das Pferd mich immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, mir immer wieder Antworten gibt. Es wird nie langweilig. Und natürlich habe ich das Glück gehabt, mit vielen tollen Pferden arbeiten zu dürfen und Erfolge sammeln zu dürfen. Das macht die Sache natürlich noch mal spannender. Hinzu kommt, dass das besondere Gefühl dann wirklich die Einheit mit dem Bewegungsablauf des Pferdes ist, wenn man das dann schafft, im Laufe der Jahre die Feinabstimmung so zu erreichen, dass größtmögliche Schwierigkeiten in größtmöglicher Leichtigkeit auch präsentiert werden und es dann gelingt, wirklich eine Einheit zu sein mit dem Pferd, dann hat man das Ziel seiner Träume erreicht.
Das ist, was Isabel Werth sagt. Und Jessica von Bredow-Werndl, die ja schon 4-mal Olympiagold gewonnen hat, hat noch Folgendes hinzuzufügen.
Mich fasziniert an unserem Sport einfach, dass wir das Privileg haben, mit Lebewesen zusammenarbeiten zu dürfen. Und klar, das ist eine Riesenverantwortung, aber dieses positive Miteinander, diese Partnerschaft zu entwickeln und auf nonverbale Art und Weise miteinander zu kommunizieren, das ist das, was mich begeistert. Und das ist das, was mich auch challenged als Reiterin, als Ausbilderin, die Pferde durch das Prinzip der positiven Verstärkung für das gemeinsame Tun begeistern zu können. Denn am Ende, wenn es dann so leicht aussieht für den Laien im Fernsehen, dann steckt da tiefes Vertrauen und eben auch Verständnis und der Wille der Pferde dahinter. Denn wir können nicht Pferde zu etwas zwingen, wenn sie es dann am Ende leicht aussehen lassen. Also man kann es nicht faken und ich liebe es einfach, die Pferde auf einer anderen Ebene abholen zu können und dann gemeinsam mit ihnen zu tanzen.
Also das sagen die Profis, die sich wirklich damit auskennen. Unterm Strich, Niklas, kann man also sagen, meine Ursprungsfrage war ja, ist Profi-Reitsport gleich Tierquälerei? Und ich glaube, das Fazit ist, so pauschal kann man es nicht sagen, auch wenn es immer wieder Vorfälle gibt, aber darauf gab es dann irgendwie auch immer Konsequenzen.
So würde ich das auf jeden Fall auch sehen und finde es angemessen, das so stehen zu lassen irgendwie, weil für mich die Klasse des Sports irgendwie und die Liebe zwischen Mensch und Tier tatsächlich überwiegt mit allem, womit man sich beschäftigen kann.
Haken dran?
Ich hätte noch einen Fun-Fact.
Ja, und zwar, raus damit.
Kennst du Hobbyhorsing?
Das wollte ich als Aufgabe an dich stellen am 1. April. Ich wollte sagen, erklär mir Hobbyhorsing. Natürlich kenne ich Hobbyhorsing.
Das ist ein Steckenpferd letztendlich. Kennt man auch irgendwie aus dem Kinderzimmer von früher. Ne? Ein Holzstock und da ist dann so ein Kuscheltier-Pferdekopf drauf. Tatsächlich hat der Deutsche Reitsportverband das ins offizielle, offizielle Programm aufgenommen. Doch, also der Spitzensportverband, wenn es um Reiten geht in Deutschland, hat das aufgenommen. Aber natürlich auch mit guten Argumenten, dass das halt eine spielerische Art und Weise ist, Kinder ans Thema Reiten, Wettkampf heranzuführen und auch den Umgang mit einem Sportgerät und so weiter.
Wow.
Wow, ich habe auch gehört.
Das ist dann aber auf jeden Fall und 100% tierquälfrei. Also da ist ja nicht mal ein Tier involviert.
Das ist so richtig, ja. Fand ich lustig, dass Hobbyhorsing irgendwie tatsächlich jetzt offiziell Teil von der Sportart geworden ist.
Das ist sehr, sehr witzig. Wenn das olympisch wird, wechsle ich nochmal die Sportart. So viel zu dieser Woche. Mhm. Was machen wir nächste Woche?
Du darfst mir gerne was vorschlagen. Jetzt habe ich gerade so viel geredet.
Okay, also ich habe mal so ein bisschen in den Sportkalender geguckt und es findet bald die Fußball-EM der Frauen statt. Und wenn man sich mit dem Thema Frauenfußball beschäftigt, dann fällt sehr schnell auf, wenn man so ein bisschen über Europa hinaus guckt, dass die USA seit Jahren und Jahrzehnten eine absolute Macht im Fußball der Frauen sind. Und ich habe mich gefragt, warum ist Fußball in den USA bei den Frauen so enorm viel größer und erfolgreicher als bei den Männern? Also woher kommt das und wie hat sich das entwickelt?
Ich werde mein Bestes geben.
Ja, bitte.
Dann habe ich auch noch eine Aufgabe für dich natürlich. Und zwar habe ich gehört, dass E-Sports olympisch werden soll. Ich weiß es nicht ganz genau. Und würde dich mal bitten, dass du dich da mal schlau machst und reinarbeitest. Also ich weiß, es gibt Winterspiele, es gibt Sommerspiele. Aber was hat es mit Olympia und E-Sports auf sich?
Das ist eine Aufgabe, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich bin nächste Woche schlauer.
Danke für die letzte Erklärung und viel Spaß beim Suchen.
Danke dir.